Ich möchte damit anfangen, dass wir ein Kapitel im 1. Chroniker 21 lesen, also das ganze Kapitel 21, damit uns die Geschichte, um die es hier geht, vor Augen ist. Und dann werden wir uns aber nochmal genauer angucken, was hier eigentlich passiert. Also 1. Chronik 21, beginnend ab Vers 1. Ich lese jetzt hier aus der Schlachter 2000, ist das, glaube ich? Ja. Ihr könnt eure Version dazu nehmen. Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. Und David sprach zu Joab und zu den Obersten des Volkes, geht hin, zählt Israel von Beersheba an bis nach Dan und bringt mir Bericht, damit ich ihre Zahl erfahre. Joab aber sprach, der Herr füge zu seinem Volk, wie zahlreich es jetzt ist, noch 100-mal mehr hinzu. Aber sind sie nicht mein Herr und König, alle die Knechte meines Herrn? Warum verlangt mein Herr so etwas? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab. Und so zog Joab aus und durchwanderte ganz Israel und kam wieder nach Jerusalem. Und Joab gab David die Zahlen des gemusterten Volkes an. Das ganze Israel zählte 1,1 Millionen Männer, die das Schwert zogen, und Juda 470.000 Männer, die das Schwert zogen. Levi aber und Benjamin hatte er nicht mit ihnen gemustert, denn das Wort des Königs war Joab ein Greuel. Und diese Sache missfiel Gott, darum schlug er Israel. Und David sprach zu Gott, ich habe mich schwer versündigt, dass ich diese Sache getan habe. Nun aber nimm doch die Missetat deines Knechtes hinweg, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Und der Herr redete zu Gad, dem Seher Davids, und sprach, geh hin, rede zu David und sprich. So spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eines davon, dass ich es dir antue. Und als Gad zu David kam, sprach er zu ihm, so spricht der Herr, wähle für dich. Entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate lang Flucht vor deinen Widersachern, sodass dich das Schwert deiner Feinde ereilt, oder 3 Tage lang das Schwert des Herrn und die Pest im Land und den Engel des Herrn als Verderber im ganzen Gebiet von Israel. So überlege dir nun, welche Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Und David sprach zu Gad, mir ist sehr Angst. Ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Aber in die Hände der Menschen will ich nicht fallen. Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen, so dass 70.000 Mann aus Israel umkamen. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, um es zu verderben. Und als er verderbte, sah es der Herr und ihn reute das Unheil. Und er sprach zu dem Engel, der verderbte, genug, lass deine Hand nun sinken. Der Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Ornans des Jebusiters. Und David erhob seine Augen und sah den Engel des Herrn zwischen Erde und Himmel stehen und in seiner Hand ein bloßes Schwert über Jerusalem ausgestreckt. Da fielen David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt auf ihr Angesicht. Und David sprach zu Gott, habe nicht ich gesagt, dass man das Volk zählen soll? Ich bin es, der gesündigt und sehr böse gehandelt hat. Was haben diese Schafe getan? Herr, mein Gott, lass doch deine Hand gegen mich und das Haus meines Vaters gerichtet sein und nicht gegen dein Volk zur Plage. Und der Engel des Herrn befahl Gad, David zu sagen, dass er hinaufgehen solle, um dem Herrn einen Altar aufzurichten auf der Tenne Ornans des Jebusites. So ging David hinauf nach dem Wort Gads, das dieser im Namen des Herrn geredet hatte. Und Ornan wandte sich um und sah den Engel, und seine 4 Söhne versteckten sich mit ihm. Ornan drosch aber gerade Weizen. Und David kam zu Ornan, und Ornan blickte um sich und sah David, und er ging aus der Tenne heraus und verneigte sich vor David mit dem Angesicht zur Erde. Und David sprach zu Ornan, gib mir den Platz der Tenne, damit ich dem Herrn einen Altar darauf baue. Um den vollen Geldwert sollst du ihn mir geben, damit die Plage von dem Volk abgewandt wird. Da sprach Ornan zu David, nimm ihn hin, mein Herr und König, tue damit, was ihm gefällt. Siehe, ich gebe die Rinder als Brandopfer und die Dreschwagen als Brennholz und den Weizen zum Speiseopfer, alles gebe ich zum Geschenk. Aber der König David sprach zu Ornan, nicht so, sondern ich will es um den vollen Geldwert kaufen. Denn ich will nicht für den Herrn nehmen, was dir gehört, und umsonst Brandopfer bringen. So gab David dem Ornan für den Platz Gold im Gewicht von 600 Schekel. Und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Friedensopfer. Und als er den Herrn anrief, antwortete er ihm mit Feuer vom Himmel, das er auf den Brandopferaltar fallen ließ. Und der Herr gebot dem Engel, sein Schwert wieder in die Scheide zu stecken. Zu jener Zeit, als David sah, dass der Herr ihn auf der Tenne Ornans des Jebusiters erhört hatte, pflegte er dort zu opfern. Die Wohnung des Herrn aber, die Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar waren zu jener Zeit auf der Höhe von Gibeon. David aber konnte nicht vor demselben treten, um Gott zu suchen. So sehr war er erschrocken vor dem Schwert des Engels des Herrn. Danke, Herr, für dein Wort. Ich weiß nicht, ob euch die Geschichte so geläufig ist. Die ist so in den Chronikern irgendwo so dazwischen gequetscht. Die taucht auch nochmal im 2. Samuel 24 auf. Also gibt es eine Parallelstelle. Wir werden uns heute im Chroniker aufhalten, da wo vielleicht ein paar Hinweise auf den Text von Samuel ist, gehe ich da kurz drauf ein, weil es gibt da so ein paar Unterschiede, die scheinbar Widersprüche sind, aber keine sind. Gut. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich den Text gelesen habe, David, König David wollte das Volk zählen. Ne? Das hat er ja zum Auftrag gemacht. Das habe ich mir gefragt, was ist verkehrt daran zu zählen? Ja, ich meine, ihr lernt es in der Schule, ne? Ihr müsst dann irgendwann mal zählen, multiplizieren, Wurzeln ziehen und ich weiß nicht was alles. Also, und ich kenne auch kein 11. Gebot, das da sagt, du sollst nicht zählen oder sowas, ne? Oder du sollst keine Mathe machen oder so. Ne? Die Frage, die sich also aufdrängt, ist, was war das Problem? Was war eigentlich das Problem? Weil so einfach hat Gott nicht verboten zu zählen. Ne? Ganz im Gegenteil. Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo genau aufgezählt ist, was weiß ich, wie viel Geld reinkam für den Tempelbau und was alles aus Ägypten mitgenommen wurde und so weiter. Und hier hatte David eben die tolle Idee, ich muss doch mal gucken, wie stark meine Armee ist. Ich zähle mal einfach. Ne? Würden wir ja auch machen, ne? Wenn wir wissen wollen, wie viele Autos wir in der Garage haben, wenn wir die Garagentür aufmachen, anfangen zu zählen. Ne? Also ich kann euch beruhigen, bei mir kommt eine 1 raus, mehr ist nicht. Ja, Matchbox ist mehr. Ja, also die Frage, die sich hier stellt, ist, was war das Problem bei diesem Zählen? Und dass ein Problem dabei ist, ist ja schon eigentlich im ersten Vers formuliert. Ja? Weil da heißt es, und Satan stand auf gegen Israel und reizte David. Und damit wird auch schon eins klar, die Idee des Zählens war eigentlich gar nicht originär Davids Idee, sondern jemand hat sie ihm eingeflüstert, nämlich Satan. Nun stellt sich ja die Frage, Moment mal, David, der Mann des nach dem Herzen Gottes, wieso hört der auf Satan? Wieso lässt er sich von Satan in die Irre leiten oder fehlleiten? Und das ist natürlich die große Frage, wenn wir da gleich nochmal drauf gucken, was war da in David passiert? Aber der Fakt, dass er zählt, ist trotzdem irgendwie die große Thematik. Warum hat Gott was dagegen, dass er zählt, wie viele Männer in Waffen stehen? Und um euch gleich zu zeigen, dass das eigentlich doch gar nichts Schlimmes ist, da gibt es eine Stelle im 2. Mose 30,12. Also da spricht Gott zu Mose und da sagt er dem auch noch, wenn du die Summe der Kinder Israels aufnehmen wirst nach ihren Gemusterten, so sollen sie bei ihrer Musterung an jeder eine Sühne seiner Seele dem Jehova geben, dass keine Plage unter ihnen entstehe bei ihrer Musterung. Und dann ein paar Zahlen weiter in 16. Und du sollst das Sühngeld von Seiten der Kinder Israels nehmen und es für die Arbeit des Zeltes zur Zusammenkunft geben. Und es soll den Kindern Israels zum Gedächtnis sein, vor Jehova um Sühnung zu tun für eure Seelen. Das heißt, hier hat Gott sogar selbst gesagt, zähl das Volk und dann mach was. Und David sagt, zähl das Volk, ich will wissen, wie viele Männer unter Waffen stehen. Aber hier haben wir schon einen ersten Eindruck, wenn wir die Stelle im Mose vergleichen, im zweiten Buch Mose, mit der Situation, bei der es um Davids Sache geht. Mose hatte ein ganz klares Auftrag vom Herrn zu zählen, und zwar warum? Weil jeder Israelit, männlicher Israelit, einen Opferbeitrag bringen musste zur Errichtung des Sühneopfers. Und es war wie so eine kleine Kopfsteuer, sage ich jetzt mal. Aber eben auf der Basis, du musst für den so und so viel geben, für jenen so und so viel geben. Und deswegen war ja klar, Mose musste wissen, wie viele Männer es waren, damit eben auch klar war, wie viel zu entrichten war. Da war also das Ziel, dass im Grunde genommen, ich möchte, dass jeder ein Sühneopfer bringt. Und damit da keiner ausgelassen wird, hat Mose das Recht bekommen zu zählen. Der andere Aspekt ist aber, Gott hatte eine Verheißung gemacht. Auch dem Mose, und diese Verheißung war dem David auch bekannt, dass er nämlich das Volk mehren wird. Wie das Sand am Meer. Das ist schon die Verheißung, die Abraham bekommen hat. Ja, schau in den Himmel, schau, wie viele Sterne du zählen kannst. Und gesagt, so groß wird mein Volk werden. Und die Antwort für die Frage, warum das so eine schlechte Idee war, von David dieses Volk zählen zu lassen, sehen wir dann auch gleich im zweiten Vers. Nämlich da heißt es ja, und David sprach zu Joab und so weiter, geh hin und zähle. Und dann spricht Joab, das war einer seiner engsten Berater, das war sein Heerführer, ein Mann, den er immer vertraut hat, der also wirklich auch zu David gestanden hat. Und Joab sagt, der Herr füge zu seinem Volk, wie zahlreich es jetzt ist, noch 100-mal mehr hinzu, aber sie sind nicht mein Herr und König, all die Knechte meines Herrn. Joab erinnert David an eine ganz wichtige Aussage. Und die gilt für uns auch. Wenn Gott über mich wacht, wenn Gott mein Herr ist, dann wird Gott auch dafür sorgen, dass genügend Männer unter Waffen sind für die Kämpfe, die Gott ausgefochten wissen will. Und daran erinnert Joab den David und sagt, David, es spielt überhaupt keine Rolle, wie viele Leute unter Waffen stehen. Weil es sind doch letztendlich die Männer deines Gottes. Er sagt, es sind zwar deines, also des Königs, aber der König, wenn er wirklich unter dem Herrn steht, dann ist es keine Frage, dass Gott immer versorgen wird. Egal, ob 10 unter Waffen stehen oder 5 Millionen unter Waffen stehen. Und Joab erinnert ihn daran und sagt, David, du weißt es doch. Gott ist es, der versorgt. Es ist Gott, der letztendlich die Kämpfe für dich gekämpft hat und auch kämpfen wird. Warum tust du das? Und hier wird klar, warum das Zählen, diese Idee, das Volk zu zählen, im Gegensatz zu der Stelle aus dem Mose, also aus dem zweiten Buch Mose, also Exodus, so eine schlechte Idee war. Weil, was steht dahinter? Wenn ich zähle, wenn ich also wissen will, wie viele Männer habe ich unter Waffen, dann schwingen so Gedanken mit wie, habe ich nicht eine große Armee? Bin ich nicht ein mächtiger König? Habe ich nicht eine tolle Kampfkraft? Ich muss doch mal sehen, wie groß mein Schatz ist. Ich muss doch mal sehen, wie mächtig und königlich ich bin. Ich komme da gleich nochmal drauf. Also die Idee, das Volk zu zählen, war gegen den Befehl Gottes. Gott hatte gesagt, zähle nie die Armee. Es gab eine Weisung von Gott, die ganz klar sagte, ich bin es, der dafür sorgt, dass dieses Volk wächst, wie es wachsen muss. Und es war auch schon riesig gewachsen in der Zeit, wenn man mal Exodus nimmt und dann die Zeit von David. Also David, ich glaube, dass man wirklich sagen kann, dass David in dem Moment seinem Stolz erlegen ist. Und deswegen hatte der Satan auch die Angriffsfläche in seinem Herzen und in seinen Gedanken. Der Stolz, ich bin der größte König, ich habe alle Kriege gewonnen, ich habe alle Schlachten siegreich erledigt. Vielleicht sogar diese ganz frühen Gesänge der Frauen, Zehntausende und Hunderttausende hat David erschlagen, ja? Da war Stolz in ihm. In dem Mann nach dem Herzen Gottes war Stolz. Und dieser Stolz verleitete ihn, nicht nur diesen Befehl zu geben, was hier auch sofort sichtbar wird, ist, wenn wir im Stolz operieren, dann laufen wir sehr schnell Gefahr, dass selbst die Getreuesten und um uns herum uns nicht mehr mit ihrem Rat erreichen können. Weil der Stolz sagt, ich will. Ich bin Chef hier. Ich habe befohlen, also machen wir das. Weil in dem Moment, wo ich ja zum Beispiel, wenn David gesagt hat, Joab, oh Mensch, du hast ja recht, hätte der Stolz gesagt, Moment mal, du bist doch hier der König, du gibst doch die Befehle, du willst dir doch nicht von deinem kleinen Ratgeber da deine Befehle aus dem Mund wieder umdrehen lassen. Also ich glaube, dass David hier ganz tief im Stolz stand und deswegen diesen Rat gegeben hat, also diesen Befehl gegeben hat und Joab, sein Treuester, ihn nicht erreichen konnte. Weil in dem Moment des Stolzes fällt es uns unheimlich schwer, Fehler zuzugeben. Und das passiert hier, das lesen wir hier. Und wir lesen auch so zwischen den Zeilen, dass Joab zwar nochmal versucht hat, dann gemerkt hat, da dringe ich nicht durch und dann ist er mit knirschenden Zähnen losgezogen, ja, weil ich bin Diener meines Königs. Ich sehe, dass das, was mein König da tut, gerade falsch ist, aber ich stehe unter der Autorität meines Königs und ich bin ihm verantwortlich. Also er geht hin und führt den Befehl aus, wissend, dass es falsch ist. Kurze Nebeninformation, warum wurden Levi und Benjamin nicht mitgezählt? Bei Levi ist es, glaube ich, noch sehr einfach, ne? Weil das Priestergeschlecht war, die waren nicht unter Waffen und die gehörten, also es war klar, das sind die Männer, die vor dem Herrn dienen, die haben nichts mit Kriegführung und so weiter in dem Sinne zu tun. Aber warum Benjamin nicht? Ich denke, ich kann nicht sagen, dass es so ist, also es ist jetzt einfach nur aus der Geschichte heraus. Ich denke, dass Benjamin deswegen nicht mitgezählt wurde. Erstens, weil Joab irgendwann genug hatte von dem ganzen Scharade, weil er sagte, das ist das Falscheste, was wir tun können. Aber auch, weil Benjamin, wenn wir die Geschichte betrachten, der einzige Stamm Israels war, der dem Herrn treu geblieben ist. Und irgendwie Gott ihn davor bewahrt hat, dass er mitgezählt wurde. Ja, also die beiden sind nicht, Benjamin war der einzige Stamm, der dem David bis zum Ende immer treu geblieben ist. Und Gott hat sie bewahrt vor diesem Zählen. Und Joab sagt ja auch sehr deutlich, was er von der ganzen Kiste hält. Er hat ja gesagt, es ist mir ein Gräuel. Und das ist ein ganz starkes Wort. Das ist ein ganz massives Wort, das sagt, also mir ist speiübel, ich möchte es ausspucken. Ja? So in diese Richtung geht das. Das ist also eine ganz üble Kiste gewesen. So, und dann kommt er zurück, bringt die Zahlen mit. Die spielen eigentlich gar keine große Rolle, diese Zahlen. Ich will sie nur kurz deswegen erwähnen. Im 2. Samuel 24, wo die Parallelstelle ist, findet ihr andere Zahlen. Das sieht so aus, als wenn die falsch gezählt hätten oder einer hat was anderes gezählt als der andere. Beide Zahlen lassen sich konsolidieren, wenn man weiß, was noch drumherum passiert. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist jetzt reine Mathematik, aber beide Stellen sind letztendlich deckungsgleich, wenn man weiß, was mitgezählt wurde und was nicht mitgezählt wurde. Ja, Joab kommt zurück, bringt die Zahlen und da ist aber dann irgendwann der Zeitpunkt, es hat eine Weile gedauert, bis der zurück war. Der ist ja nicht wie heute ins Internet gegangen, hat gesagt, ein Monat Meldeamt, lass mal sehen, wie viele sind unter Juda gemeldet und der anderen Stämme, sondern der musste da ja körperlich hin und die Männer mussten sich aufbauen, ja, dann wurde gezählt und ich weiß nicht was. Also es hat eine Weile gedauert. In der Zwischenzeit, Vers 8, haben wir hier eine Indiz dafür, dass David zu Sinnen gekommen ist, ne? Er kriegt die Zahlen vorgelegt und dann sagt David aber, ich habe mich schwer versündigt, dass ich diese Sache getan habe. Also David ist zur Einsicht gekommen. Zu welchem Zeitpunkt in dem Prozess, schwer zu sagen, aber der Punkt, dass David verstanden hat, das war falsch. Und ich habe den Befehl gegeben, ich habe das Falsche getan. Hier lesen wir, dass das passiert ist. Ich habe sehr töricht gehandelt, sagt er in Vers 8. Also David ist sich seiner Schuld bewusst, ist sich seines Fehlers bewusst. Jetzt könnte natürlich sehr schnell diese Reaktion kommen, ach ja, er ist ja ein toller Gott, der hat das erkannt, dass David das wirklich verstanden hat, dass er da Mist gebaut hat, ist töricht gewesen. Komm, schwamm drüber, waren ja nur ein paar Zahlen. Aber so ist Gott eben nicht. Weil Gott ist ein gerechter Gott. Und weil er ein gerechter Gott ist, braucht es eine Strafe. Und jetzt wird es interessant, weil Gott gibt ihm drei Möglichkeiten. Gibt ihm drei Alternativen. Und zwar sagt er entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Jahre Krieg durch die Feinde, die um Israel herum waren. Da gab es ja genügend, so wie heute auch. Ne? Und 3 Tage das Schwert Jehovas. Ja, 3 Jahre, 3 Monate und 3 Tage. Also interessant sind diese 3. Auch da Hinweis im 2. Samuel, scheinbar wieder andere Zahlen. Lässt sich aber alles wieder rekonsolidieren. Also es sind diese 3er-Reihe ist das. Ja. Ja, wenn man jetzt so diese Wahl sieht, David weiß, wie viel Mann er unter Waffen hat. Er hat bis jetzt seine Feinde, die von außen waren, immer in die Pfanne hauen können. Ne? Also die haben Israel letztendlich nichts anhaben können. Wie wäre es denn? Hungersnot ist schlecht, da kannst du nicht viel machen, da hast du ja nichts zu essen und so weiter. Davon ab hatten die schon knappe Jahre davor gehabt. Aber so 3 Monate sich mal mit seinen Nachbarn prügeln, wenn du weißt, dass du eigentlich bis jetzt immer gewonnen hast, wäre doch eine reale Chance. Ne? Naja gut, es werden vielleicht der eine oder andere umkommen, aber am Ende werden wir schon siegen. Oder 3 Tage vom Herrn gestraft werden? Schwere Wahl, ne? Ich weiß nicht, also ist so auf den ersten Blick nicht so einfach, ne? Aber hier sieht man dann wieder das Herz Davids. Und was ich hier so bedeutend finde, und das ist der Vers 13, ist, David hatte nicht nur irgendwas über Gott gehört oder in der Zeitung die letzten Nachrichten über den Chef da oben im Himmel gelesen. David kannte Gott. Der wusste, wie er ist. Er kannte seinen Charakter. Er kannte ihn als den Gott, der gerecht ist. Ein Gott, der barmherzig ist, der weise ist, der gütig ist. Also er kannte ihn. Er kannte ihn. Er wusste im Innersten seinen Herzen, wie Gott tickt, wie man so schön sagt. Und deswegen lesen wir dann auch im Vers 13, dass David als Antwort sagt, ja, mir ist sehr Angst, vor allen 3 Optionen ist mir sehr Angst, weil ich weiß, es wird übel werden. Aber er sagt eins, ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Aber in die Hände der Menschen will ich nicht fallen. Impliziert, die kennen keine Barmherzigkeit, die kennen keine Grenzen, die kennen kein Ende und sind grausam. Ja, das habe ich jetzt noch einfach mal dazu gedichtet. Das heißt, David trifft seine Entscheidung nicht nach dem Motto, naja, was ist das kleinste Übel von den 3, sondern er trifft die Entscheidung, wer ist der Ausführende? Und ich stelle mich lieber unter die Strafe Gottes, weil ich weiß, das ist ein gerechter Gott, ein barmherziger Gott, als dass er sich irgendjemandem anderen ausgibt. Und so sagt er dem Gad, dem Propheten eben, geh zurück, ich nehme die 3 Tage Gottes Verderben über Israel. Also David, von seinem Stolz runtergekommen, erkennend, was er falsch gemacht hat, auch nicht lamentierend, dass Gott jetzt doch noch Strafe haben will, wo er es doch erkannt hat und auch bekannt hat, dass er töricht war. Es war klar für ihn, es muss eine Sühne dafür geben. Es muss eine Strafe dafür geben. Wir bewegen uns im Alten Testament. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Es musste eine Reaktion Gottes geben, weil er ein gerechter Gott ist. Und er hatte gegen ein Gebot Gottes sich versündigt als König. Und was wir auch noch sehen, wenn wir in die nächsten Verse 16 und 17 eingehen, können wir erkennen, dass das nicht nur leere Worte waren, die David da gesprochen hat, von wegen, naja, es war ein bisschen töricht, Herr, war jetzt keine gute Idee und ja, mach's nicht so schlimm und so weiter. Sondern was sehen wir hier? Lassen wir uns 16 und 17 nochmal lesen. Und David erhob seine Augen und sah den Engel des Herrn zwischen Himmel und Erde und in seiner Hand ein bloßes Schwert über Jerusalem ausgestreckt. Und jetzt geht's los. Da fielen David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt auf ihr Angesicht und David sprach zu Gott, habe nicht ich gesagt, dass man das Volk zählen soll. Ich bin es, der gesündigt und sehr böse gehandelt. Was haben diese Schafe getan? Herr, mein Gott, lass doch deine Hand gegen mich und das Haus meines Vaters gerichtet sein, nicht gegen dein Volk zur Plage. Was finden wir hier? David hat es nicht nur so hingesagt, dass er einen Fehler gemacht hat, sondern wir finden ihn in Sacktuch gekleidet. Das war, finden wir im Alten Testament, immer wieder ein ganz untrügliches Zeichen der Buße, der Bußfertigkeit. Also er hat nicht nur mal was gesagt, sondern David war in tiefster Buße, in tiefster Erkenntnis, dass er umkehren musste von seinem bösen Weg. Da gab's nichts. Und die Ältesten um ihn herum waren mit dabei. Jetzt hätte man sagen können, ja Moment mal, die haben sich doch gar nicht zur Schulde kommen lassen. Joab hat ihm doch sogar gesagt, du sollst es nicht machen. Aber es war ihr Herr und König und damit sind sie gemeinsam in diese Buße hineingetreten. Aber David macht auch klar, dass er als demütiger Sünder vor den Herrn tretet. Wir sehen hier, er fiel auf sein Angesicht. Der lag hier flach auf dem Boden. Der König, der größte König, den Israel jemals gehabt hat, liegt auf dem Boden in Demut als Sünder voller Buße. Und dann finde ich auch so fantastisch, und das finden wir heute leider gerade in dem Bereich, wo Männer in der Autorität gehen oder überhaupt Autorität ausgeübt wird, diese klare Ansage, ich hab's gemacht. Er hätte da auch zum Beispiel argumentieren können, hören wir in der Politik sehr häufig, ja, der Joab hätte den Befehl ja nicht ausführen brauchen. Der hat's ja gemacht. Und ich wusste ja auch nicht, was er da jetzt im Einzelnen tat. Ich habe ja nur mal so die Idee in den Raum gestellt, aber der hat's gemacht. Verantwortung abwiegeln, weitergeben an andere. Nicht dafür einstehen, was ich selbst gemacht habe. Und hier sehen wir das umgekehrte Beispiel. Ein David, voller Buße, erkennend, dass er gesündigt hat und einstehend dafür, dass er und nur er die volle Verantwortung für das trägt, was da passiert ist. Weil es war sein Befehl, er hat darauf bestanden und er sagt, ich bin es, Herr, den du bestrafen musst. Mich und mein Haus bestrafe, aber lass doch bitte dieses Volk überleben. Ich finde das toll, weil David umgekehrt von kommend von dieser Stolzposition, wo er sagt, ich bin hier der Chef, ich sage, es wird gezählt, basta. Innerhalb kürzester Zeit zu dem Mann, der demütig vor dem Herrn liegt, und sagt, Herr, ich und ich allein habe gesündigt. Alle die um mich herum. Herr, darum geht's nicht. Ich habe gesündigt. Ich stehe dafür ein. Und damit zeigt er auch seine Bereitschaft, die Strafe zu empfangen, die er empfangen muss, weil Gott ein gerechter Gott ist. Also da gibt's kein Zögern bei ihm. Er sagt, das ist so, ich habe es gemacht, strafe mich. Und gleichzeitig ist es aber auch David der Fürbitter. Weil er tritt ja in dieser Stelle in Vers 17 auch gleich an und sagt, Herr, aber doch bitte nicht gegen dein Volk. Er tritt als Fürbitter auf und sagt, Herr, ich hab's getan und ich trete hier als Bittender für mein Volk ein, dass du dieses Volk bewahren mögest. Weil nicht die haben gesündigt, sondern ich habe gesündigt. Und was wir hier auch so schön wieder sehen, wenn wir wirklich mit ganzem Herzen uns dem Herrn zuwenden, wie David das in diesem Moment tut, dann hört Gott. Er hört und er gibt Antworten. Weil er gibt Antwort durch seinen Propheten Gad, indem er sagt, okay, David, ich habe dich gehört, hier kommt meine Anweisung. Ich will Folgendes von dir haben. Und das ist erstens, dass er ihm sagt, errichte einen Altar. Wozu ist ein Altar gut? Sieht schön aus, ne? So ein Steinblock, ne? Oder Marmor oder was wir ja heute teilweise als Altäre bezeichnen, ja, oder so betreiben. Aber das Ding hat eine originäre Aufgabe. Und da ging es nicht um Schönheit, aber da ging es darum, Altar ist, dort wird ein Opfer gebracht. Und dieses Opfer ist unwiederbringlich, das wird vernichtet auf diesem Altar. Das war das Erste, es musste ein Preis gezahlt werden. Das Zweite ist, dass Gott ihm eine klare Ortsangabe gibt, nämlich genau da, wo dieser Engel des Herrn sichtbar war. Und das ist vermutlich der Berg Moria gewesen, der euch vielleicht geläufig ist. Ne? Hat nämlich zwei interessante Indikationen. Das erste ist nämlich, dass da der Tempel drauf errichtet wurde. Und das andere, dass vermutlich das die Stelle war, wo Abraham den Isaak opfern wollte. Also eine trächtige Stelle, die aber hier erstmal nur einfach beschrieben wird als die Tenne von dem orbanen Jebusiter. Ne? Also scheinbar ein ganz normaler Platz, ne? Ist bei dem Bauernhof vom Bauer, weiß nicht was, McDonald had a farm, ne? Oder so. Aber Gott sagt, da und genau da möchte ich es errichtet haben. Geh dahin, bau den Altar auf und opfere mir. Jetzt war ein Problem mit dieser Stelle, ne? Weil die gehörte ihm ja nicht, ne? Die gehörte David ja gar nicht. Er geht ja zu dem Ornan und der Ornan hatte sich versteckt, der hat diesen Engel des Herrn gesehen, wusste, das ist kein gutes Ding da, der hat ein Schwert in der Hand. Deckung, ja? Und die Söhne auch, also die waren alle verängstigt da. Und David kommt hoch und sagt zu Ornan, ich brauche mal diesen Platz hier, ich muss hier opfern. Ich stelle mir gerade vor, ich bin der Untergebene von David, ne? Also ob ich jetzt Ornan oder wer auch immer wäre. Der König kommt zu mir und sagt, Hansjörg, da wo deine Hütte steht, da möchte ich jetzt einen Altar bauen, gib mal her. Was wäre meine Reaktion? Wahrscheinlich eurer ähnlich. Hier, mein König, alles für dich. Und hier hast du noch die Ochsen und noch alles andere. Nimm es. Er hat es nicht gesagt, aber im Grunde genommen hatte Ornan das Verständnis, du bist mein König, dir gehört das eh. Du kannst jederzeit sagen, her damit. Kann ich vielleicht vor Gericht ziehen, Zivilklage einreichen, so irgendeinen Schadensersatz oder so, aber gehören tut es dir trotzdem. So, also die Reaktion, die wir hier sehen vom Ornan zu sagen, Herr, du kannst das alles haben und ich gebe dir auch noch den Ochsen und alles andere dazu, damit du gleich auch die Teile für ein Opfer hast, nämlich Tieropfer und Weizenopfer und so weiter, war eine unterwürfige Position gegenüber König David. Aber auch hier sehen wir wieder das Verständnis von David, dass er nicht nur gesagt hat, Herr, ich habe gesündigt, ich muss die Strafe bezahlen. Er stellt von vornherein klar, Ornan, ich will den vollen Kaufpreis dafür bezahlen. Ich will dir kein Sonderangebot, ich will es nicht geschenkt haben, ich will den vollen Kaufpreis bezahlen. Also er tritt nicht als König und Gebieter Ornans auf und sagt, Ornan, her mit der Fläche, die gehört jetzt mir, ich bin ihr Chef in Israel, sondern er tritt als der Sünder, der er vor Gott ist, hin zu Ornan, sagt Ornan, ich habe den Auftrag des Herrn, hier einen Altar zu errichten. Ich brauche diesen Platz. Ich bezahle volle Zeche, ohne Rabattaktion, ohne irgendwas. Und das zeichnet da den David wieder auf, weil er sich von vornherein einer Sache bewusst ist. Ein Opfer ist nur ein Opfer, wenn es was kostet. Und es musste ihm persönlich was kosten. Und deswegen konnte er nicht zulassen, dass er einfach was geschenkt nimmt und sagt, naja gut, ist ja alles da, brauche mich nicht drum zu kümmern, gehört mir eh, weil ich ja der König hier bin. Alles gut. Nein, er sagt, ich will bezahlen. Um euch ein bisschen eine Dimension zu geben, über was wir hier reden, nach heutigem Geld, grob gesprochen, reden wir über 270.000 Euro, die er da auf den Tisch gelegt hat. Also heute Währung, ne? Die 600 Shekel sind echt effektiv 650, wenn man zweiten Samuel guckt, da kosten die 50, waren der Ochse und das Gespann und so weiter. Also es geht um eine nennenswerte Summe. Aber David wusste, ich muss diesen Preis bezahlen, damit ich überhaupt hier einen Opferplatz herrichten kann, der dem Herrn wohlgefällig ist. Da hat er ja noch nicht geopfert, ne? Es ging ja nur darum, überhaupt den Platz und die Beitaten sozusagen zu haben. Es war eine substanzielle Summe, aber es war ihm klar, ein Opfer, das nichts kostet, ist kein Opfer. Und er sagt ja dann in dem Vers, ich glaube 25, er will kein Brandopfer opfern, das er umsonst bekommen hat. Ja, in 24. Was dir gehört, und umsonst Brandopfer bringen. Also David will den Preis zahlen, weil es seine Schuld ist. So, und dann sehen wir, dass der Altar errichtet wird, dass der Stier da drauf gelegt wird. Und jetzt passiert etwas, was wir immer wieder im Alten Testament sehen, wo wir daran erkennen können, dass Gott das Opfer annimmt. Er schickt Feuer. Und dieses Feuer verzehrt dieses gesamte Opfer. Und damit gibt Gott dem David die Indikation, ich habe dein Opfer angenommen. Ich habe dein Herz gesehen, ich habe dein Opfer gesehen, ich habe deine Reue gesehen, ich habe deine Buße gesehen, ich habe deine Umkehr gesehen. Ich nehme dein Opfer an. Und damit endet auch das Strafgericht. Und darum ging es David ja. Er sagte, Herr, hab Erbarmen. Ich bin's gewesen, nicht dieses Volk. Bring nicht noch mehr von diesem Volk um. Das heißt, was dann noch interessant ist, aber da will ich jetzt heute nicht tiefer drauf eingehen, ist, wenn man den Rest der Verse dann liest und feststellt, dass David seitdem enorme Schwierigkeiten hatte, in Gibeon, wo eigentlich die normale Opfer- und Altarstelle war, weiter zu opfern und anzubeten. Der ist nicht zurück zur Tagesordnung gegangen, sage ich jetzt mal. Weil er hat den Engel des Herrn dort gesehen, an dieser Opferstelle auf dem Berg Moria. Und er wusste, da muss ich weiter opfern, da muss ich weiter dem Herrn dienen, weil hier ist Großes passiert. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann sollte uns das eigentlich immer wieder dahin führen, dass wir uns fragen, ja, was bedeutet das für mich? Was kann ich als Lehre, als Gläubiger davon mitnehmen? Und ich habe das versucht, nochmal kurz zusammenzufassen. Was können wir von König David lernen, ja, an dieser Stelle? Das erste ist, dass keiner, auch ein König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, vor Stolz gefeit ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel. Keiner von uns, kein Mensch ist gefeit vor Stolz. Und Stolz ist ein Bereich, wo der Feind immer wieder versucht, uns anzugreifen. Und wenn es ihm gelingt, passieren die Dinge, die Gott nicht gefallen. Weil wir uns dann nämlich auf seinen Thron setzen, anstatt Gott auf unseren Thron sitzen zu lassen. Stolz ist die schärfste Waffe des Feindes. Und nochmal, keiner, auch ein David, ein Salomon, alle diese Männer, waren nicht davor gefeit. Also sollten wir auch auf der Hut sein, überall da, wo Stolz in unserem Leben ist, wo wir stolz in einer Situation reagieren, ganz vorsichtig sein. Und wenn wir dann Freunde, Ratgeber um uns haben, die wir wissen, dass sie Gott fürchten, dass sie Gott treu sind, mögen wir offene Ohren in dem Moment haben und Herzen, die bereit sind, sofort umzukehren und nicht wie David Monate später. sodass wir noch von unserem Stolz abwenden können, bevor der Schaden angerichtet ist. Also das, denke ich, sind zwei ganz wichtige Dinge, weil Stolz kann eben auch verhindern, wie wir bei David gesehen haben, dass selbst die engsten, geliebtesten Ratgeber nicht mehr gehört werden. Aber wir sehen auch an etwas weiteres bei David, und das ist nicht die einzige Stelle, wo wir das bei David sehen. Wenn er erkannt hat, und er hat erkannt, dass er gesündigt hatte, dann war es keine Frage, davon umzukehren. Da wurde nicht mehr lange rumgejammert und so. Naja, war doch gar nicht so schlimm. Mose hat doch damals auch gezählt und wir müssen doch mal ab und zu wissen, was hier losgeht. Nein, ich habe gesündigt, Herr. Das war Unrecht, es war Türrecht, es war fehlerhaft. Dein Weg ist der richtige, nicht meiner ist richtig. Dieses sofort umkehren zu können und zu wissen, ich muss davon ablassen. Und zwar sofort, ohne den Versuch zu machen, es gibt ja schon noch gute Entschuldigungsgründe, warum das nicht ganz so schlimm war. Oder so. Weg damit. Wenn Gott sagt, es ist Sünde, dann ist es Sünde. Punkt. Aus. Ende. Gibt's keine Argumentationslinie mehr. Und David wusste das. Und David kehrte um und sagte, ja, Herr, ich habe gesündigt, es war töricht, es war Mist. Und dann etwas, was wir, glaube ich, alle noch mehr und mehr begreifen müssen und erleben, erfahren müssen, in uns verankert sein muss. Wie ist Gott? Nicht, was wir alles beschreibend über ihn sagen können. Ne? Er ist herrlich, er ist groß, er ist was weiß ich. Aber wie tickt Gott in seinem Herzen? Wie ist Gott? Weiß ich im Innersten meines Herzens, dass Gott ein gerechter Gott ist, ein barmherziger Gott ist, ein gütiger Gott ist, ein liebevoller Gott ist, ein gerechter Richter? Weiß ich das alles? Ist das so in mir festgemacht, dass ich gerade in dem Moment, wo ich erkenne, dass ich gesündigt habe, wo ich weiß, und ich bewege mich jetzt noch auf David, da muss Strafe, Sünde bringt Strafe mit sich. Bin ich dann immer noch in dieser Gewissheit, aber die Strafe, die ich von Gott empfange, ist die einzig gerechte Strafe. Und die werde ich aushalten können, die werde ich ertragen können, die werde ich überleben, weil Gott möchte, dass ich aus meiner Sünde lerne, dass ich aus ihr herauswachse. Aber das setzt voraus, dass ich wirklich weiß, wie Gott ist. Das kann man wieder bei Kindern so schön beobachten. Kinder, wenn sie Mist gebaut haben, dann wissen sie, dass entweder mal eine Schimpfe kommt oder auch mal Timeout nach dem Motto, jetzt darf ich mal 10 Minuten nicht spielen oder was immer kommt. Sie wissen, dass eine Strafe kommt. Aber sie wissen auch, dass ihre Eltern, wenn da wirklich Liebe in dieser Beziehung ist, sie nie so strafen würden, dass sie davon ewig Pein haben würden, sondern dass es einfach angemessen zu der Sache ist und die Beziehung wiederhergestellt ist danach. Und das können wir hier bei David erkennen. David, der die Wahl hatte, welches Übel nehme ich, hat gesagt, egal wie das Übel von Gott aussieht, aber solange es von Gott ist, das ist meins, weil ich weiß, wie er ist. Ich kenne ihn nicht nur aus der Zeitung. Ich kenne ihn nicht nur aus der Bibel, wie er da beschrieben ist, sondern ich kenne ihn, wie der Heilige Geist ihn mir zeigt. Und der Heilige Geist ist in uns, um uns das Herz des Vaters zu offenbaren. Das muss in uns verwurzelt sein. Das sehen wir bei David. Und wir sehen bei David ein bußfertiges Herz. Ein Mann, dem nichts im Wege steht, um zu sagen, ich habe gesündigt, Herr, das war meine Sünde. Ich komme zu dir, Herr. Ich kehre um von dieser Sünde. Ich bin voller Demut vor dir, Herr, weil du bist Herr und ich bin dein Sklave. Ich habe kein Problem damit, egal was die Menschen um mich herum denken. Ich trage mein Sacktuch, weil ich es verdient habe. Weil ich umkehren möchte, weil ich zeigen will, dass ich meine Sünde bekenne. All das können wir von David lernen. Und David ist willens, das Opfer zu bringen, die Strafe anzunehmen, die Strafe zu zahlen. Und er weiß, dass das Opfer einen Preis haben muss. Ein Opfer, was kein Opfer ist, weil es billig ist, weil es mich nichts kostet, ist es auch nicht wert. Erfüllt auch nicht seine Aufgabe. Ich erinnere mich da an die Stelle in der Bibel, wo die beiden, diese arme Frau und ein reicher Pharisäer ihre Almosen geben, ne? ihren Spende geben. Und Jesus dann sagt, obwohl der andere da Unsummen reingeschmissen hat, der wirklich ein Opfer gebracht hat, ist diese arme Frau, weil sie hat ihr alles gegeben und der andere hat nur aus dem Überfluss gegeben. David wusste, es braucht mehr als nur, ich nehme es mir von dem Orban. Er wusste, es muss einen Preis haben. Nun leben wir nicht mehr unter dem alten Bund, wir leben im neuen Bund. Und auch wenn David von seinem geistlichen Verständnis schon im neuen Bund lebte, aber er lebte eher den alten Bund, deswegen erfahren wir ja auch das Brandopfer und so weiter. Aber lasst uns nochmal kurz einen Moment auf uns selbst schauen und sagen, ja, Stolz ist oft genug unser eigenes Problem. Ich kann sagen, ich bin nicht frei davon. Stolz ist ein Problem und da müssen wir sehr aufpassen, dass Satan uns da nicht erwischt. Demut als Antwort auf diesen Stolz ist der einzige Weg, der uns zurück zu Jesus bringt. Wenn wir in Stolz agieren, ist unsere Beziehung mit Jesus gestört. Demut bringt uns zurück. Buße ist schlicht und einfach das Anerkennen, dass mein Weg falsch war, dass ich umkehre, dass ich mich abwende von meinen sündigen Handlungen und dass ich die Sicht Gottes wieder annehme und sage, ja Herr, deine Sicht ist die richtige, meine ist die falsche. Und dann ist das Bekenntnis, dass ich dem Herrn bekenne und sage, ja Herr, ich habe gesündigt und deine Weisung war die richtige und ich habe sie missachtet, aber ich sehe jetzt, was ich hätte tun sollen und das will ich in Zukunft tun, ist dieser Schritt zurück in die Wiederherstellung der Beziehung. Aber wo bleibt jetzt hier das Opfer? Weil es ist ja immer noch derselbe Gott. Der Gott des alten Bundes ist derselbe Gott des neuen Bundes. Aber jetzt kommt Jesus. Und Jesus hat den Preis für uns bezahlt. Das Opfer, das ultimative Opfer ist gebracht. Das ist seine Gnade. Das ist seine Gnade. Aber das entbindet uns nicht von den anderen Dingen. Es entbindet uns nicht davon, dem Stolz den Rücken zu kehren, in Demut zu gehen, wenn wir gesündigt haben, Buße zu tun und zu bekennen. Aber das Opfer, das hat er für uns verbracht. Zu einem Preis, den wir nie zahlen könnten, weil wir nie in der Lage wären, den Preis zu zahlen, den es brauchte. Aber trotzdem, lasst uns nicht vergessen, den Weg, den König David gegangen ist. Es ist immer noch derselbe Weg. Und Gott will unsere Herzen, will sehen, was in unseren Herzen ist. Und will in unseren Herzen regieren. Und wenn er auf dem Thron sitzt, dann ist die Gefahr, dass wir durch Stolz diesen Thron wieder einnehmen wollen. Geringer und geringer und geringer und geringer. Und deswegen lasst uns von König David lernen. Lasst uns Demut lernen. Lasst uns Buße lernen. Lasst uns mit Freuden das Opfer Jesu Christi annehmen, weil wir wissen, dadurch sind wir nicht nur errettet, sondern wird die Beziehung mit dem Vater auch wieder hergestellt. Und dann dürfen wir ihm unser Lobpreisopfer bringen. Und wie sagt Paulus so schön im Römer 12, uns tagtäglich als lebendiges Opfer auf seinen Altar legen. Das ist der Platz, wo wir sein sollten. Das ist der Platz, von dem David auf andere Weise in den Psalmen spricht und sagt, lieber einen Tag in deinen Vorhöfen als 1000 Jahre anderswo. Dieser Platz als lebendiges Opfer auf seinem Altar. Da möchte Gott uns haben, weil da kann er wirken. Und da wird er wirken. Herr, ich danke dir für Männer wie David, die nach deinem Herzen waren, die du ausgewählt hast und die du berufen hast und die du mit allen ihren Fehlern, mit allen ihren Schwächen so sehr geliebt hast und so sehr ihnen Gott warst, weil sie sich dir hingegeben haben. Und Herr, mit den Worten König Davids, dass Herr, schau dir in unser Herzen, zeig uns, was uns da vielleicht von unserem Weg, von dem Weg mit dir abbringen möchte. Herr, mit diesen Worten möchte ich in diese Woche hineingehen und ich möchte diese Worte uns allen mitgeben für diese Woche, dass wir jeden Tag aufs Neue uns wirklich auf deinen Altar legen dürfen, damit du deinen Willen in uns hast. So wie wir auch immer wieder im Vaterunser beten und sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch in unserem Leben. Das, Herr, ist mein Gebet. Und ich bitte deinen Segen über uns, ich bitte deine Schutz und Bewahrung über uns und dass du uns, Heiliger Geist, jeden Tag auf deine liebevolle Weise führst und dass unsere Herzensohren offen sind, dir zu folgen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.